Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Tobias und Henry.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brenning und auch heute bin ich hier natürlich nicht alleine, sondern an meiner Seite die gewohnten Recap-Kollegen. Zum einen Henry Wohlfahrt.
Moin.
Und zum anderen Tobias Weil.
Guten Tag.
Ja, wir haben uns hier eingefunden, um eine weitere Seahawks-Niederlage zu besprechen. Wobei man ja sagen muss, letzte Woche hatten wir ein ganz nettes Spiel gegen die Falcons, aber jetzt, hieß es dann eben mal wieder, haben die Seahawks eben mal wieder den Kürzeren gezogen, 31-10 gegen die Bills, hieß es vor heimischer Kulisse. Und ja, viele, viele deutsche German Seahawkers, viele deutsche 12s waren vor Ort und mussten sich das Spiel ansehen. Die durften sich das Spiel ansehen. Die Seahawks fallen damit auf einen Rekord von 4-4. Und wurden von den Arizona Cardinals überholt, die jetzt, wer hätte es auch anders erwartet, die Division anführen. Also auf jeden Fall wide open. Die 49ers leider gewonnen gegen die Cowboys. Gegen die Rams geht es jetzt in der kommenden Woche. Also eigentlich noch alles drin. Ich weiß gar nicht, wo diese schlechte Stimmung herkommt. Der müssen wir auf jeden Fall heute nochmal so ein bisschen auf den Grund gehen. Aber bevor wir hier rein, detaillierter reinschauen in das Spiel des Seahawks gegen die Bills, gibt es natürlich wie immer kurz und kompakt unsere Seahawks-News.
Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
Das geht auch heute ziemlich schnell. Wir haben keine neuen Verletzungen aus dem Spiel. Draymond Jones war einmal zwischendurch mit einer Schulterverletzung draußen, kam aber dann auch wieder rein. Von daher kann man zumindest an der Front vermelden, dass alles soweit ganz gut lief. Tobi hat hier in unseren Bericht geschrieben, Verletzung keine bekannt. Es wurde aber auch jeglicher körperlicher Kontakt vermieden. Also vielleicht, wenn man sich da ein bisschen mehr angestrengt hätte, dann hätte es vielleicht auch die ein oder andere Verletzung gegeben. Aber so müssen wir zumindest diesen positiven Punkt da einmal rausziehen. Und ja, DK Metcalf nach wie vor verletzt, ist auch noch nicht sicher, wie es für die kommenden Wochen aussieht. Sein Status ist nach wie vor Week to Week, also bleibt abzuwarten, ob überhaupt eine Chance besteht, dass er gegen die Rams auflaufen kann. Ansonsten wird er aber spätestens dann nach der Bye Week höchstwahrscheinlich wieder zur Verfügung stehen. Und ja, das war es tatsächlich auch schon. Keine News sind ja auch in dem Fall ganz gute News und damit gehen wir direkt rein in den Rückblick auf das Spiel gegen die Bills.
The Seahawks defense, they do it again.
Let's talk Turkey, der Rückblick.
Ich würde sagen, wie immer, bevor wir detailliert in die einzelnen Positionsgruppen gehen, können wir das ganze Spiel vielleicht nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Also 31-10 hieß es am Ende. Wenn man mir das Ergebnis vor dem Spiel gesagt hätte, wäre ich jetzt nicht ultra überrascht gewesen, glaube ich. Wäre vielleicht ein bisschen enttäuscht, aber hätte gesagt, ja gut, sind halt die Bills für mich oder für uns alle wahrscheinlich einer der Top-Contender für dieses Jahr, für den Super Bowl. Von daher waren die Seahawks hier natürlich auch klare Außenseiter. Wie das Spiel am Ende dann aber verlaufen ist und wie sich die Seahawks da zum Teil wirklich echt blöde selber die Beine gestellt haben, das macht das Ganze dann doch nochmal ein bisschen ärgerlich. Aber Henry, fang du gerne mal an. Wie hast du das Spiel erlebt? Und was ziehst du da so für Schlüsse aus dem Spielgeschehen?
Ich habe Angst, dass Jan Wegwert zuhört. Deswegen sage ich jetzt nicht, dass wir uns selbst geschlagen haben. Also man hat einfach, glaube ich, einen kleinen Klassenunterschied durchaus gesehen gegen die Bills. Und den Unterschied zwischen einem Team, das halt einfach auch wirklich ein wahrer Super Bowl-Contender dieses Jahr ist und in der AFC da um den Super Bowl-Einzug definitiv mitspielen kann, während die Seahawks das leider nicht sind. Ich hatte vor dem Spiel gehofft, dass man mithalten kann. Aber einmal, wie gesagt, die Bills mit einer relativ guten Offense, mit einem der besten Quarterbacks der Liga und einer soliden Defense, die ja das einfach auch wirklich gut runtergespielt hat, muss man sagen. Was halt dazu kam, neben diesem kleinen Klassenunterschied zwischen den Seahawks und den Bills, ist, dass man ja einige Situationen hat, die man, glaube ich, jetzt nicht jede Woche hat. Also ich habe es mir mal aufgeschrieben gehabt, man war zweimal innerhalb der 5-Yard-Line in der ersten Halbzeit, hat da 3 Punkte raus mitgenommen. Ich glaube, einmal der Snap über den Kopf von Geno Smith von Connor Williams, dann diese vierte und eins Play, wo, glaube ich, auch Connor Williams oder ein anderer Offensive Lineman auf den Fuß von Geno Smith drauftritt und das Play, das danach quasi tot war, wo man dann ohne Punkte rausgeht, dann, ja, dieser getippte Pass bei dem Screen, der da zu einer Interception führt, Taunting-Penalty von Geno Smith, dann kickt Josh Allen den Ball weg für einen First Down nach einem Fumble. Also da wären wirklich einige so fluky Plays drin, die auch dann dazu noch gegen uns gelaufen sind. Und ich glaube, das in Verbindung damit, dass wir einfach auch eine wirklich sehr, sehr unsaubere Offense einfach auch gespielt haben und auch ja blöde Fehler in der Defense gemacht haben. Ich erinnere mich da auch zum Beispiel an diesen Roughing the Passer Penalty gegen Derek Hall, glaube ich, war es. Das führt dann alles summa summarum dazu, dass man dann wirklich auch klar verliert mit 31-10 und auch ja in der Höhe dann verdient verliert, wenngleich dass man das, glaube ich, auch enger hätte gestalten können. Aber ich glaube, selbst ohne die eigenen Fehler muss man einfach auch zugeben, dass die Bills einfach ganz klar die bessere Mannschaft waren.
Ja. Josh Allen stark mit dem Ball am Fuß. Tobi, wäre das einer für Nuri Sahin?
Nein, also ich glaube, da reicht selbst er nicht, aber so ein bisschen Körperlichkeit, die von Josh Allen, die würde uns ganz gut tun aktuell.
Amerikanische Emre Can.
Schlechter als Can kann es ja nicht werden.
Nee, das geht nun wirklich nicht. Aber wollen wir nicht darüber sprechen, mir weiter die Laune verhagelt. ich war ein bisschen überrascht über die Szene, dass das überhaupt gezählt hat. Also ich war immer noch der festen Meinung, dass der Ball ja nicht irgendwie in der Form nach vorne bewegt werden darf. Ich dachte eigentlich, okay, das wird jetzt noch per Strafe zurückgenommen. Aber anscheinend, wenn es unabsichtlich aussieht, zumindest darf man es wohl, sollte man sich vielleicht mal mitschreiben für eventuelle Szenen in der Zukunft. Ja, also ich glaube, Henrik hat das alles schon sehr ausführlich fast beschrieben. Kann mich dem Ganzen aber eigentlich nur anschließen. Also ich glaube, man hat sehr klar gesehen, wo die Teams aktuell stehen. Aber ja, man hat die beiden Drives kurz vor der Endzone. Wenn man damit mit nur einem einzigen Touchdown vielleicht rausgeht und am Ende dann 10 Punkten oder so, dann sieht es halt ziemlich gut aus. Und ich hatte auch das Gefühl, zu dem Zeitpunkt, wo man ja diese beiden Drives hatte, war es einmal im zweiten Quarter der Drive, wo man einfach endlich mal übers Feld marschiert ist. Und der zweite Drive kurz vor der Endzone war eine Interception der eigenen Defense. Immer die erste Interception von Josh Allen in diesem Jahr. Und das sind, also wenn man mit diesem Aufbruch quasi, mit diesen Szenen, mit dieser Stimmung und auch einigen Punkten dann vom Feld geht, glaube ich, sieht das Spiel ganz anders aus. Henry hat ja schon die Strafe von Hall auch angesprochen. Die Szenen danach waren für mich eher der Unterhaltungswert, dass er einfach mal von Jared Reed schön zusammengefaltet wurde. Völlig zu Recht auch. Also ich weiß auch nicht, warum Herr Hall da noch so viel Widerworte am Anfang gegeben hat. Ich finde, genau für sowas hast du eigentlich diese Veteranen im Team und solange es halt nicht, in der Schlägerei ausartet, ist genau das seine Rolle und hat er irgendwie ganz gut verstanden und
Ich verstehe auch gar nicht, warum manche dann auf Twitter irgendwie meinten, oh, das sieht aber nicht gut aus, die Seahawks-Defense zerfleischt sich da selbst und ich, also für mich sah das einfach aus wie so ein Löwenpapa, der da sein Junges diszipliniert und dann mit einer Tatze mal einen schön auf den Kopf haut. Also Hall ist halt noch ein junger Spieler, der noch nicht so viel Erfahrung hat. Gut, sowas sollte selbst im Rookie nicht passieren, das war wirklich blöd. Aber dass er da mal ein bisschen diszipliniert wird und mal ehrlich gesagt bekommt, so sag mal, was kostest du uns hier gerade wäre es ein Turnover und Downs gewesen schon? Oder wäre es ein Punt gewesen?
Ich glaube, das wäre der Stop gewesen. Vielleicht der
zumindest Stop gewesen. Range, ja.
Ja. Also, weiß nicht, völlig zu Recht. Also,
das war auch ein Touchdown-Drive, oder?
Das war am Ende ein Touchdown-Drive dann für der Halbzeit. Ja. Also, deswegen, ich verstehe gar nicht die große Aufregung. Man hätte vielleicht einfach mal ein paar Jahre nochmal zurückspulen. So Richtung Sherman und so weiter, da war das an der Tagesordnung. Also
hat Bruce Irvin auch getweetet tatsächlich. Der hat auch gesagt, so, das war früher gang und gäbe. Also gerade auch im Training. Also glaubt mal nicht, dass wir da immer alle immer nur beste Freunde waren und das alles ganz harmonisch lief. Also das kam früher wohl auch häufiger mal vor.
Das wird dann halt mal etwas lauter und ich habe irgendwie, ich weiß nicht, warum das so ist, dass man sich dann an diesen Szenen so hochzieht. Ist ja ähnlich wie mit Metcalf und Grubb übers Telefon. Ja, mein Gott, dann sagen sich ja zwei erwachsene Männer mal ein paar Worte, auch Richtung Trainer. Das passiert aber, ich weiß nicht, das spielt bei jedem Fußballspiel, bei jedem Spiel sonst wo passiert das halt einfach mal. Und nein, da ist natürlich dann jetzt wieder, weiß ich nicht, ich fand es total geil. Wir hatten endlich mal wieder ein paar Sucks im Team, die einfach, ich weiß auch wie vor ein paar Jahren, das war aber eigentlich auch schon ziemlich peinlich, da hat Quinton Jefferson in Jacksonville, wollte der auf die Tribüne springen.
Ja, stimmt.
Da war die Seahawks bei den Jaguars damals untergegangen, die ja dann fast zum Super Bowl marschiert sind und dann haben die Jacksonville-Fans da die Seahawks halt dann provoziert, dann wollte er da hoch auf die Tribüne springen. Das ist dann vielleicht ein bisschen viel, aber das jetzt alles, das fand ich eigentlich ziemlich gut, dass das mal passiert ist und ist ja auch ein bisschen Leben in der Mannschaft, ne? Ist ja nicht so, dass man sowas dann irgendwie so gleichgültig annimmt, sondern ja, da irgendwie auch eine gewisse Lust zu gewinnen hat immerhin. Ja. Also ich glaube, Hall wird das so schnell jetzt nicht mehr passieren in der Form. Wer war es denn nochmal vor letzte Saison, glaube ich, bei den Lions, wo Goff diesen Fake-Handoff hat, das war Brooks, glaube ich, ne? Der da so in Goff reingeschallert
ist. Ach so, das war hier. Haben sie getradet zu den Bears.
Daryl Taylor,
genau. Ja,
und da hat doch, glaube ich, auch er von Wagner oder so eine Anklage bekommen damals.
Also, ja, aber das war nochmal irgendwie witziger, weil er wirklich einfach nicht gerafft hat, dass der Ball weg ist. Der hat wirklich mit voll Karacho reingerasselt, hat sich danach noch gefeiert. Also ich glaube, Hall wusste ziemlich genau, dass er da gerade Scheiße gebaut hat.
Er hat trotzdem wieder Worte gegeben. Also.
Ja, genau. Da hätte man auch einfach mal sich das gefallen lassen können.
Ja, deswegen, also das passiert halt immer mal wieder und sollte man vielleicht mal ein bisschen einfach mal so hinnehmen. Ist nicht so schlimm.
Ja. Nein, aber ihr hört uns hier alle so ein bisschen lachend und witzelnd. Das spiegelt nicht so richtig wider, wie dieses Spiel gerade so auf Social Media dann auch aufgenommen wurde. Also viele Seahawks-Fans waren ja wirklich bitter enttäuscht und haben da so getan, als wäre das hier gerade der totale Augenöffner und die Saison wäre jetzt für den Arsch. Und ich dachte mir so, ja, was habt ihr denn erwartet gegen die Bills? Also klar, das Spiel gegen die Falcons war gut und gerade die Offense hat viel Spaß gemacht, aber ich meine, erstmal Metcalf war jetzt nicht dabei, die Falcons Defense ist jetzt auch nicht gerade das Gelbe vom Ei, da sind die Bills schon mal ein ganz anderes Kaliber. Ja, und offensiv hat Buffalo natürlich auch mehr zu bieten als so ein Kirk Cousins. Ja, von daher, also ich habe da jetzt auch nicht mit einer Seahawks Masterclass gerechnet. Ja, ich meine, das ist immer ein bisschen langweilig. Wir sehen eigentlich fast alles immer relativ ähnlich. Wir haben es im Vorgespräch auch schon ein bisschen drüber gestackt, dass wir da relativ einer Meinung sind. Gerade du, Tobi, hast da ja auch nochmal recht deutlich auf Twitter gemacht. Also sag mal jetzt, haltet doch mal eure Schnauze hier, entspannt euch.
Also ich habe so viele Memes, das ist gerade schon wieder du. Masterclass, da muss ich an das Video denken von Terzic, der im Moment ja so seine Taktikvideos bei YouTube da macht. Also dann habe ich kurz, gedacht bei der TV-Übertragung, kommt jetzt noch Sommer nach dem Spiel und hält da seinen Monolog darüber, was die Seahawks da gerade gespielt haben. Also so war zumindest die Stimmung bei Twitter. Ja.
Auf einmal steht Carol auf dem Feld. So.
Ja.
Ich bin Deutscher mit Leib und Seele. Aber eine Niederlage. Da hat es mir nicht gefallen.
Also absurd, ne? Also wirklich absurd. Also ich habe halt ja live gesehen, dachte, also kann der, also der macht auch keinen Punkt, ne?
Wer denn der Opa da?
Der 10. Satz und nur Quatsch. Aber das nur dazu. Also, ja, also, weiß ich nicht, für mich war es jetzt einfach, klar hätte man es enger gestalten können, aber man steht halt, wo man ist und ich, weiß ich nicht, ich habe auch das Gefühl, dass so ein bisschen, dass jetzt nicht Mike McDonald über den Kopf wächst, aber er ist halt nur mal ein Rookie-Headcoach. Und hat dann vielleicht nicht immer direkt eine Antwort auf alles und hat dann irgendwie manche Situationen in der Form auch noch nicht mitbekommen. Oder ist dann natürlich, wenn du, weiß nicht, ein Defense-Coordinator bist und hast einfach unter den Harbos trainierst, dann hast du da Führungspersönlichkeiten, die gewisse Sachen dann entscheiden. Und vielleicht entscheidet er dann oder macht falsche Adjustments oder sowas. Also man muss dem Ganzen auch mal Zeit geben. Er ist jetzt 8 Wochen in der NFL an der Seitenlinie so. Na klar, mit in der ganzen Vorbereitung schon länger, aber hat jetzt sein 8. NFL-Spiel als Headcoach gemacht und das wird halt nun mal etwas dauern. Was ich aber ihm ganz positiv anmerken will, ist einfach die Aggressivität, die er trotzdem an den Tag legt, vor allem auch dieses bei vierten Versuch dafür gehen, weil ich denke mal, es war ziemlich bewusst, dass man Außenseiter ist in diesem Spiel und ich bin mir ziemlich sicher, dass man zum Beispiel bei dem zweiten, vierten Versuch, wo man dann ja über die eigenen Beine gestolpert ist, unter Carroll noch das Field-Goal gekickt hätte für die drei Punkte.
Was bei 14-3, oder? Stand es 14-3 zu dem Zeitpunkt?
Ja. Und das hätte halt, das wäre kein Needle-Mover gewesen gegen die Bills. Nee.
Also absolut richtige Entscheidung, auf jeden Fall da, dafür zu gehen. Was dann da passiert ist, ja, also
es war halt Quatsch, ne? Also, also dass der Guard so schnell einen Push bekommt nach dem Snap, dass er dann in die Füße von Gino reinfällt, ist halt einfach schlecht.
Ja, von der Offensive Line, das war sowieso, also dieses gesamte Spiel eine Blaupause der Saison. Also abgesehen von Cross kannst du da wirklich alle in einen Sack und drauf und du wirst im Zweifel den richtigen treffen. Also das war wirklich,
Man muss auch vielleicht sagen, um jetzt auch wieder Mike McDonald so ein bisschen in Schutz zu nehmen, der Roster ist halt jetzt auch in seinem ersten Jahr das, was er halt ist. Und man hat Probleme vor allem in der Laufverteidigung, aber auch im offensiven Laufspiel. Und ich glaube, das sind halt Probleme, die man einfach auch nicht irgendwie mal kurz über Nacht dann lösen kann, weil das hat auch was mit individueller Qualität zu tun.
Absolut.
Auf der defensiven wie auch auf der offensiven Seite des Balles. Man versucht viele Dinge gerade, glaube ich, als Coaching-Staff und man muss auch immer wieder nochmal sich vergegenwärtigen, dass auf beiden Seiten des Balles eben ein neues Scheme einfach auch eingeführt wurde. Also unser Offensive Coordinator hat seine ersten 8 Spiele auf NFL-Level, die er called.
Und das ist, McDonald hatte jetzt einen Draft und eine Offseason. Jetzt hat er sich mit Ernest Jones hier nochmal einen wahrscheinlichen Wunschspieler ertraden können, der auch schon sehr, sehr viel gespielt hat jetzt und viel involviert war, in manchen Szenen sehr gut aussah, in manchen noch nicht so gut. Aber da muss man auch einfach mal ein bisschen Geduld haben. Und ja, das fällt natürlich total schwer, wenn man dann jeden Sonntag sich vor den Fernseher setzt und sagt, ich habe Bock jetzt hier guten Seahawks-Football mir anzugucken. Ich verstehe das ja auch. Es ist ja nicht so, dass ich da sitze und sage, ah ja, Mensch, haben wir verloren, aber guck mal, ne, hier waren ein paar gute Ansätze, war doch super. So, ich reg mich auch auf, gerade wenn so dumme Sachen passieren, wie dieser Snap, der gefühlt, ich habe noch nie so einen hohen Snap gesehen, also das wirklich, also ich habe ja schon viele beschissene Snaps gesehen in der NFL, ich gucke das schon eine Weile, aber so grausig ist auch echt nochmal was ganz Besonderes.
Gestern habe ich so ein Foto gesehen, da war so ein Michigan-Spieler, so ein Longsnapper beim Warm-Up, der so richtig weit nach vorne gebeugt ist, richtig breite Beine hat und dann hat einer von Seahawks Twitter drüber geschrieben, warum Connor Williams steht denn so beim Snap?
Ja. Okay. Also das waren einfach dann so individuelle Fehler, die regen einen natürlich auf und aber wie man das dann irgendwie so sich hinbiegt, dass das gerade alles scheiße ist und alles schrecklich und die Seahawks sind jetzt seit 5 Jahren Mittelmaß. Ja, natürlich, aber man muss doch jetzt erstmal was ändern und dem Coach die Zeit lassen, was zu ändern. Und woher soll es denn auf einmal kommen? Der Kader ist doch fast genau der gleiche wie letztes Jahr. Oder?
Also, ich bin da ganz bei dir. Also,
weiß ich nicht.
Die haben ja, also damals, als Campbell kam, gab es ja auch so viele Roster-Moves und das war jetzt fürs erste Jahr, für die erste Offseason noch relativ wenig Roster-Moves aus meiner Sicht. Und man sieht die klaren Schwachstellen. Man sieht dann aber vielleicht auch jeden Tag im Training, wird Mike McDonald wahrscheinlich Spieler sehen oder Sachen sehen, wo er sagt, okay, der passt eigentlich nicht hier hin, der passt nicht in meine Defense, braucht noch einen ganz anderen Spielertyp auf bestimmten Positionen, damit das hier alles so funktioniert. Und da muss man dem Ganzen wirklich, also ist natürlich, ja, wie willst du das Fans verklickern, ne? Ich bin dann schon zu sachlich, glaube ich. Weil.
Ja, aber ich bin ja eigentlich. Ich habe mich ja zum Beispiel nach den ersten 3 Wochen schon ziemlich begeistern lassen, nachdem ich vor der Saison ja zum Beispiel deutlich pessimistischer war als du zum Beispiel. Du hast ja auch gesagt, ja, Playoffs, mal gucken. Ich habe gesagt, so ja, werden wir nichts mehr zu tun haben. Und dann kamen die ersten drei Spiele und ich war total gehypt. Also, ne, ich glaube, diese drei Spiele haben, also würde ich jetzt mal so als Ferndiagnose sagen, haben, glaube ich, die ganze Fanbase so ein bisschen getäuscht und Glauben gemacht, dass dieser Turnaround viel schneller geklappt hat, als man sich das vielleicht vorher überlegt hat. Ich glaube, die Geduld mit McDonald war vor der Saison eigentlich relativ hoch. Dann hat man diese drei guten Spiele gehabt, gerade auch defensiv, und ist darum jetzt umso enttäuschter, dass sich die Seahawks jetzt regelmäßig 30 bis 40 Punkte fangen. Ne, das ist ja auch irgendwie menschlich, aber man muss sich halt dann doch wieder in Erinnerung rufen, und da hatten dann leider die ganzen Fans der anderen Fanbases recht, als sie uns immer wieder gesagt haben, ja, aber guck doch mal, gegen wen ihr gespielt habt. Ne? Wollten wir nicht hören, aber war ja leider wahr. Und jetzt kommen halt vernünftige Gegner und da kriegt die Defense halt ordentlich Denkzettel.
Also, würde ich mich anschließen, der Diagnose. Also gerade gegen die zwei sehr guten Teams, oder ich weiß nicht, 49ers sind für mich trotzdem noch ein gutes Team und sind für mich immer noch der Favorit in der NFC West zum Beispiel. Hat man zweimal halt auch nicht schlecht ausgesehen. Ne? Also das eine Spiel, wo ich mir so denke, da hätten wir vielleicht mit einem anderen, vielleicht etwas erfahreneren Coaching-Staff gewinnen können, wäre vielleicht das Giants-Spiel, aber ansonsten fällt mir da auch keins ein, wo ich mir so denke, gut, das ist jetzt irgendwie...
Aber auch unter Carroll haben wir
dass man einen neuen Coaching-Staff zum Beispiel hat. Deswegen schwierig. Also ich finde immer noch, dann würde ich lieber das Roster-Management der letzten Jahre kritisieren, jetzt bezogen auf diese Saison und manche Niederlagen, die man eben einstecken musste, als jetzt den neuen Coaching-Stuff
irgendwie auf die Reihe zu stellen. Mike McDonald ist die Ampel und Carroll ist und Carroll ist die
Junge Union, oder?
Carroll ist die Merkel-CDU, das ist alles Investitionsstau, was wir da jetzt sehen.
Die Politics out of sport.
Sagt das Nick Bosa.
Ja.
Nein, ich weiß gar nicht, wir haben jetzt schon sehr viel außenrum schon mal so ein bisschen geschnackt, aber wir können ja trotzdem noch mal ganz kurz eben, müssen es auch nicht so ausführlich machen wie sonst, weil ich glaube, ich meine, wir haben das Spiel alle gesehen und weiß ich auch nicht, ob man da jetzt so ultra viel mitnehmen kann, wenn man jede einzelne Positionsgruppe zerpflückt. Von daher, ja, Quarterback. Gino mit einem okayen Spiel war, ja, das Ding ist, man erwartet dann auch irgendwie, dass Gino da das Heft des Handelns an sich reißt und die Seahawks da irgendwie noch aus dem Tal der Trauer holt. Aber da konnte er zum Teil dann irgendwie auch nichts mehr machen. Es war wieder kein wirklich gutes Spiel von ihm, also, ne, aber es war jetzt auch nicht schlecht und gerade weil er eben auch wieder so viel machen musste, ne? Ich meine, das Laufspiel war wieder völlig abgemeldet. Das heißt, alles lag am Passspiel und der beste Receiver hat gefehlt und ich finde, man hat das sehr deutlich gesehen, deutlicher als ich es erwartet hatte, dass Metcalf hier wirklich die klare Eins ist und der Verlust auch wirklich nicht zu gering geschätzt werden darf. Darum Gruß geht dann auch nochmal raus an alle, die ihn irgendwie traden wollen. Ich weiß nicht, habt ihr da irgendeinen Take zu?
Also was man halt wieder sehen muss, ich glaube, die Seahawks waren so viel in Shotgun unterwegs, ich habe da jetzt keine genauen Zahlen, aber jetzt als ich das Spiel gesehen habe, man war ständig irgendwie in Shotgun unterwegs und hat irgendwie kaum eine wirkliche Balance, also nicht darauf verzogen, dass man mehr laufen müsste oder so, sondern dass man ich glaube, in der Rushing Offense eine Success Rate hatte von 14,3%, was halt eine Zahl ist, mit der kann man auch down for down keine konstante Offense spielen, wenn man den Ball halt so inkonstant und so schlecht läuft. Da wird dann der Druck nochmal aufs Passing Game höher. Man hat, glaube ich, auch noch nicht so richtig diese Balance zwischen Shotgun und Under Center gefunden, also gerade auch, weil das Rushing Game, glaube ich, so schlecht ist. Das liegt, ist, glaube ich, darin begründet. Man hatte irgendwie, ich glaube, minus 0,79 Expected Points pro Lauf. Das ist die fünf schlechteste Rushing Offense in dem Spiel in dieser Saison bis jetzt. Also von allen Spielen, von allen Offensiven der Liga. Und auf Geno Smith bezogen wird dann einmal der Druck etwas höher. Dann mit dem Laufspiel, dann die Offense über den Berg zu bringen, sage ich mal. Aber ja, ich schließe mich dir da eigentlich an. Das war kein besonders gutes, kein besonders schlechtes Spiel. Unglücklich war halt wirklich diese Interception, wo der Pass halt irgendwie getippt wurde, dann vom Defensive Liner abgefangen wird. Das war dann so der Dagger auch in dem Spiel. Wo ich ihn vielleicht noch kritisieren
würde. Das war ein Screen.
Ja, das war ein Screenplay, ne? Habe ich doch gesagt, oder?
Nee, du hast Dagger gesagt.
Aber wo man ihn vielleicht noch kritisieren kann, ist dann diese Taunting-Strafe, was einfach komplett unnötig ist. Auch wenn man sich da vielleicht über einen Penalty beschweren kann, aber dass er da den Ball irgendwie wie so ein kleines Kind Richtung Defender wirft, ziemlich unnötig.
Und mal Zeichen setzen, richtig und wichtig.
Hat dann auch den Drive gekillt am Ende. Aber ja, ich finde, ich wiederhole mich da eigentlich irgendwie jede Woche oder gefühlt bei jeder Seahawks-Niederlage, dass man, wie gesagt, auch nicht bei Geno Smith jetzt wieder irgendwie als erstes ansetzen sollte, wenn es darum geht, warum haben wir verloren.
Also ja, natürlich gibt es Quarterbacks, absolute Elite-Quarterbacks, die selbst aus dieser Situation bestimmt noch ein bisschen mehr rausholen und auf die Saison gesehen auch vermutlich den einen oder anderen Touchdown mehr geworfen hätten als Gino. Aber ich glaube, mit Gino hast du einfach einen Quarterback, wenn du die Umstände besser gestaltest, der dich ja für das, was er kostet, einfach extrem weit bringen kann. Aber da haben wir auch schon noch einhaken.
Ja. Ich habe mir gestern auch das Einzelspiel Texans gegen Colts angeschaut und es erinnert mich auch so ein bisschen an CJ Stroud, weil der auch in einer Offense spielt, die ein bisschen unter aller Sau ist, finde ich. Wenn man berücksichtigt, was die für ein Personal eigentlich haben, aber dann doch ähnliche Schwierigkeiten, weil die Offensive Line auch hinter den Erwartungen zurückbleibt. Das Playcalling von Bobby Slowik, ja, ich würde mal sagen, fragwürdig ist, wenn man sich das nicht nur das Spiel gestern, sondern die gesamte Saison anschaut. Und CJ Stroud dann auch halt in wirklich sehr, sehr vielen schwierigen Situationen sich befindet, das gar nicht mal so schlecht macht, aber die Offense dann halt auch trotzdem nur so weit bringen kann. Also für mich sind die Parallelen der Saisons von CJ Stroud und Geno Smith wirklich schon irgendwo da. Beide spielen halt wirklich auf einem sehr, sehr hohen Schwierigkeitsgrad, jetzt auf die gesamte Saison, wie gesagt, gesehen. Und führt dann dazu, dass beispielsweise die Texans Offense auch ja große Probleme hat in diesem Jahr. Auch dazu, dass sie nicht wirklich effizient ist und auch weit hinter den Erwartungen zurückbleibt.
Ja. Ja, Tobi, ich habe ihm schon gesagt, wir haben die Gino-Situation ja eigentlich schon mehrmals recht deutlich gemacht. Aber hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
Nein.
Nein, ist ja gut. Ne? Also wir müssen den Leuten ja auch nicht jede Woche das Gleiche erzählen. Dann kommen wir lieber zu den Wide Receivern. Wie gesagt, DK Metcalf war nicht dabei, saß an der Sideline, hat grimmig geguckt. Stattdessen Lockett und JSN ein bisschen mehr im Spotlight. Ich habe Tyler Lockett selbstbewusst gestartet in einer meiner Fantasy-Ligen, habe dafür unter anderem Josh Downs und Cedric Tillman auf die Bank gesetzt und ein Catch bei 3 Targets für 9 Yards stand dann am Ende zu Buche. Tobi, was war denn da los?
Ja, wieder mal gar nichts. Hat mich auch ein Fantasy-Matchup gekostet am Ende, der Typ. Aber ja, weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass man da jetzt Lockett einen Vorwurf machen kann. Ich meine, das ganze Passing-Game kam ja nur schwer in Gang. Also ich bin sowieso ein bisschen überrascht, dass Geno 21 von 29 getroffen hat.
Ja, ne?
Weil irgendwie habe ich das Gefühl, das war halt so ein typisches Spiel wie Wilson früher auch. Da irgendwie, weiß nicht, ja, kam vielleicht jeder fünfte Pass mal an, aber ey.
Hat den Eye-Test nicht so gematcht irgendwie, stimmt.
Aber deswegen, ja. Wurde halt mal eine Woche nicht angespielt, ändert aber nichts daran, dass er bisher eine zuverlässige, gute Saison spielt.
Ja. Ja, JSN war Leading Receiver, 69 Yards gefangen. Auch nicht so, ne, weiß ich nicht, vielleicht hat man sich da so ein bisschen erhofft, dass er hier jetzt ohne Metcalf dann doch noch mal ein bisschen mehr ein bisschen mehr scheinen kann, aber auch das war halt wieder ähnlich wie in den letzten Wochen, ganz solide, paar kurze Bälle bekommen, ein bisschen Yards auf der Catch draus gemacht, Ist noch nicht so ein Baldwin irgendwie, ne? Das ist ja so ein bisschen das, was man sich vielleicht erhofft hatte.
Aber zumindest in meiner Einschätzung zum Draft immer besser aus. Weil ich ihn gut finde, aber nicht als das gesehen habe, wo er gepickt wurde. Und er spielt sich immer ein bisschen mehr in die Richtung, dass er halt ein ganz, ganz solider, weiß nicht, Receiver 2-3 in der Liga ist, was ja auch jetzt nicht verwerflich ist. Aber dass er so dieses Top-Talent ist, sehe ich nicht.
Ja, ich habe da eigentlich nur den Experten nachgeplappert. Wirklich viel gesehen habe ich von der Draft-Klasse nicht. Von daher kann ich da wenig zu sagen, wie ich ihn vor der NFL fand. Ansonsten nicht viel Nennenswertes. Jack Bobo, allergisch gegen Yards After Catch. Oh. Aber
komisch, also der liegt immer auf dem Boden, ne?
Ja, ist wirklich. Also.
Der neue Tyler Lockett.
Ja.
Nur, dass er den Körper hätte, um es auszuhalten. Aber ich fand es ein bisschen komisch, dass er ich glaube, er hat auch nicht die Rolle von Metcalf eingenommen, so richtig.
Die hat keiner irgendwie eingenommen, ne?
Ja, also man hat ganz komisch gespielt.
Wer kann die Rolle in der Form auch einnehmen? Weil keiner hat
diesen Bobo,
keiner hat aber diesen Deep Fred Runner, DK Metcalf, und das hat man, glaube ich, vielleicht schon irgendwo gar noch gemerkt, dass eine Defense das halt bei Metcalf nochmal anders respektieren muss, als
bei einem Jack Bobo. Man bräuchte irgendwie Tyler Lockett, der Jake Bobo auf die Schulter nimmt. Also Speed von Lockett, aber Körperbau von Bobo, da hätte man so einen halben Metcalf vielleicht irgendwie. Aber so war es irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes im Receiving Core. Laviska Shenault hier und da nochmal ein, zwei Bälle gefangen, aber ja, das war irgendwie sehr überschaubar, das stimmt. Auch bei den Titans, Noah Fant, nicht mehr Mr. Automatic, hat tatsächlich nur 3 von 4 gefangen. Davor, ich glaube, in den letzten 4 oder 5 Spielen hat er immer jeden Ball gefangen, der in seine Richtung flog. Aber ja, sind eingebunden oder waren eingebunden ins Spiel.
Ich für Bader noch ein Lanze brechen wollen würde.
Immer gerne. Ich bin
bestbenutzter Spieler bei PFF.
Echt?
Mit 85.
Komplett Offensivnote? Oder?
Ja, komplette Offensivnote. Als Passempfänger eine 80er Grade, Passblocking, Runblocking 69 und 65. Also quasi die Positionsbeschreibung eines Titans relativ gut ausgefüllt.
Ja, also ich bin sowieso Fan, jedes Mal, wenn er irgendwie, weiß ich nicht, auch wenn er jemanden nur so 2 Sekunden wegblockt, geht er danach ab, als hätte er gerade den spielentscheidenden Touchdown gefangen. Also, I like him. Dann, Running Backs. Ich weiß nicht, ist es überhaupt sinnvoll, über Running Backs zu reden, oder sollen wir direkt zur O-Line kommen?
Wir können gerne einmal die Zahlen, nackten Zahlen, würde ich gerade vorlesen. Bei denen schön. Ich finde das
bitte, großartig.
Also Walker, 9 Carries für 12 Yards.
Ja, aber. Man muss damit einberechnen, dass er einige Minus-Yards bekommen hat, weil er diesen beschissenen 80-Yard-Snap aufgesammelt hat und
ja, selber
versucht schon. Hat, wieder so ein bisschen nach vorne zu tragen.
Hätte einfach den Ball wegwerfen können.
Ja. Was? Ja, theoretisch schon. Aber da denkst du als Running Back, glaube ich, auch nicht dran.
Deswegen auch Running Back könnte mit den beiden Händen nicht viel anfangen, außer festhalten. Dann Zach Charbonnet, 3 Carries für 4 Yards und ein Touchdown.
Immerhin. Und
damit haben beide Running Backs einen Average von 1,33 Yards pro Lauf. Boah. Die Zahlen werden Ihnen präsentiert von, könnt ihr euch jetzt aussuchen, Sponsor machen wir hier nicht, aber ist besorgniserregend. Also ist wirklich, also ich würde es auch nicht in den Running Backs, weil du wolltest eigentlich schon zur O-Line weiterleiten, kann ich jetzt dann auch einfach in dem Zuge machen. Ja, diese Offensive Line ist ein Riesenproblem, ist vielleicht die schlechteste, wenn nicht, aber auf jeden Fall Top 3 der schlechtesten O-Lines dieser Liga, und das wird uns das ganze Jahr über limitieren, sowohl im Passspiel, wo Gino einfach keine vernünftige Pocket kriegen wird, aber der Push im Run-Game, und ich finde, das ist immer noch was man eigentlich irgendwie hinkriegen kann, weil Passblock ich dann schon deutlich anspruchsvoller finde, aber da passiert halt leider wirklich gar nichts. Das fängt das geht, also durch die Mitte können wir nicht laufen, über außen können wir nicht laufen, wir können bei Screens nur sehr bedingt laufen. Wir latschen sogar under center unserem Quarterback über die Füße, weil wir sofort gepusht werden.
Oh, das war so schlimm.
Das ist alles in allem einfach wirklich, also das ist wirklich absoluter Bodensatz, und das ist einfach schlecht, da habe ich auch keine anderen Worte für. Das tut mir halt für Connor Williams tut es mir noch ein bisschen leid, weil der mit großen Erwartungen und eigentlich mit mehr Klasse oder mehr Vorschusslorbeeren gekommen ist. der sich jetzt aber mittlerweile da komplett anpasst. Also die beiden.
Nee, so darfst du es gar nicht sehen. Das hat ihm gefälligst leid zu tun. Also nicht uns tut das für ihn leid, sondern also ne, er hat ja hier gewisse Erwartungen geweckt, die er aber mal so gar nicht erfüllt bis jetzt.
Ja, kommt einfach, und also der Snap war ja wirklich das absolut schönste, was ich gesehen habe, diese Saison vielleicht. Mhm. Und lässt sich da komplett mit runterziehen. Wir haben ihn dann auch so ein bisschen zu Unrecht kritisiert, müssen wir ja sagen.
Ja.
Weil letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte Woche, wo wir, ich glaube, gegen die 49ers, hatten wir sehr über ihn auch mitgeschimpft. Da hat er aber keinen Fischer zugelassen, zumindest laut Statistik.
Mach mir mit deinen Zahlen nicht meine Meinung kaputt.
Und aber also Joel ist ja eine schöne Story, hat er gegen Felgen so ordentlich gespielt, aber ob er dann die langfristige Antwort ist, das ist abzuwarten. Wir haben jetzt wieder ein bisschen, wir können ja vielleicht gut in die Zukunft blicken, weil sowohl Abe Lucas als auch George Fant wieder trainieren. Da wird wahrscheinlich dann jetzt bald der Wechsel kommen, zumindest nach Fant wieder aus dem Feld steht.
Vielleicht ist da dann auch mal wieder ich weiß nicht, dass sie es damals oft mit Fant gemacht haben als Swing Tackle,
ja,
dass sie einfach dann nochmal
ja, als Sechster,
nochmal
ja,
einen zusätzlichen Liner, ja, aufgestellt haben, genau. Wenn es mit 5 nicht geht, dann musst du halt 6 aufstellen.
Und das war dann eine Zeit, da richtig gut funktioniert, ne? Also
ja, ich weiß auch noch mit Chris Carson damals noch, ja, der die Vikings über den Haufen gerannt hat.
Genau, das Vikings-Spiel habt ihr auch ganz extrem in Erinnerung, ja, weil ja, da sind die, glaube ich, im
Grün-Blau.
Ja, ich glaube, wir sind noch im vierten Quarter damals, sind die nur über diese Formation gelaufen und haben die ganze Uhr gekillt. Also das war, ja, war unfassbar, wirklich. Also ja, vielleicht eine Option, weiß man nicht. Also ich
würde sagen, wenn es nicht anders geht, warum nicht mal versuchen?
Also McDonald und hat heute auch in der Pressekonferenz gesagt, dass er sowohl in der Defensive als auch in der Offensive noch gar nicht dazu kam, das gesamte Playbook zu spielen, weil man so oft irgendwie hinten dran war, weil das nervt ihn und dass er da bestimmte Sachen nicht machen kann. Aber vielleicht ist das ja auch nochmal so eine Zusatzseite im Playbook, die man jetzt dann vielleicht nochmal machen kann, weil
ja,
irgendwie muss man das Laufspiel hinbekommen. Also
ja. Man muss ja sagen, als Seahawks-Fan ist man das ja auch gewohnt, dass man schlechtes Line-Play hat. Eigentlich seit dem seit dem gewonnenen Super Bowl, als man damals Max Unger weggetradet hat, war das Line-Play immer mal so ein bisschen auf und ab und eher häufiger mal ab. Und Wilson hatte ja auch immer viele Probleme mit der Line. Aber was die dieses Jahr anbieten, ist wirklich nochmal, das setzt dem Ganzen echt die Krone auf. Also ich fand es auch oftmals immer ein bisschen billig, bei den Seahawks immer nur gegen die Line zu gehen. Und die haben ja auch immer viel investiert. Aber dieses Jahr ist wirklich, das ist so dermaßen schlecht. Bradford spielt ja auch immer noch total viel auf Right Guard. Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie bescheiden Haynes sich im Training anstellen muss, dass der nicht mal ein Spiel oder mindestens mal eine Halbzeit lang irgendwie den Vorzug kriegt.
Ist auch wieder sehr schlecht bewertet worden, ne? Also er hat nur 11 Snaps gespielt, aber ja, da war auch gar nichts.
Ja, ja, alles Mist.
Ja, ich weiß ja nicht, ob man dann vielleicht, aber Connor Willips ist ja eigentlich auch erfahren neben ihm, ne? Dass man Haynes vielleicht das nicht zutraut, dass er jetzt als Rookie dann große Spielzeit bekommt, vielleicht dann verbunden mit einem Veteran auf Right Tackle oder sowas, aber ja, weiß ich nicht.
Meinte, da wäre vielleicht irgendwie, ja, ich meine, jetzt habe ich die Seahawks gerade einen 4th-Runden-Pick weggetradet. Darum ist wahrscheinlich nicht so naheliegend, aber wäre das für euch eine Option, dass man irgendwie guckt, dass man über einen Trade jetzt noch vielleicht einfach ein bisschen Stabilität reinkriegt? Gar nicht mal irgendwie, um dieses Jahr anzugreifen, aber einfach um mal ins Spielen zu kommen, so, weißt du? Ich meine, du hast ja eben gesagt, die konnten noch nicht mal das Playbook so richtig öffnen, weil Gino immer so schnell unter Druck ist und weil das Dauerspiel auch nicht funktioniert, wäre es da vielleicht sogar sinnvoll zu sagen, komm, wir brauchen einfach mal eine gewisse Baseline. Wir traden jetzt für den halbwegs soliden Guard oder sowas.
Schwierig. Also, ja, nein, aber ich tendiere eher zu nein, weil, wie gesagt, wir spielen dieses Jahr nicht um den Super Bowl oder so in die Richtung. Das ist nicht das, was uns jetzt noch fehlt dieses Jahr, und dann würde ich da eher so die Growing Pains in Kauf nehmen wollen, tatsächlich.
Ja, das sagen wir jetzt so lange, bis Gino dann irgendwann sich verletzt.
Ja,
oder auch Walker, also ist ja egal. Ne? Ja. Also das wurde von den Bengals damals auch immer ganz gerne weggelächelt, so am Anfang. Ja, wir haben jetzt Burrow geholt und Chase und mit der Line kriegen wir ihn schon hin. Und ein paar Wochen später hatte Burrow einen Kreuzbandriss und, glaube ich, seine Rookie-Saison war damit vorbei. Und dann hieß es auf einmal so, ja, okay, wir brauchen vielleicht doch ein bisschen Verstärkung. Das ist nämlich das Einzige, also erstmal ist es mega frustrierend für die Offense, so zu spielen, wie sie es jetzt gerade machen. Und dann geht es halt auch darum, irgendwo deinen Quarterback zumindest ein bisschen Zeit zu geben und auch im Endeffekt zu schützen. Weil ich sehe halt Gino auch als absolut als unseren Franchise-Quarterback im Moment, mit dem wir eventuell ja dann auch nochmal verlängern und nochmal 2, 3 weitere Jahre. Und ich finde nicht, dass wir da jetzt riskieren sollten, dass wir sind halt auch Mitte der Saison mittlerweile, da eine schwere Verletzung haben, weil die zieht sich bis ins nächste Jahr. Und dann
wir wollen nicht Sam Howell hinter dieser O-Line sehen.
Nee.
Also, ich habe ihn letztes Jahr zur Genüge hinter einer schwachen O-Line gesehen, aber das, was er jetzt in Seattle davor finden würde, das ist nochmal mindestens 2 Nummern schlimmer. Also, ja.
Also deswegen bin ich tendenziell eher dafür, dass man das macht. Und ich bin ja schon einer, der den Draft, der sehr zugeneigt ist. Und am liebsten haben wir jedes Jahr 15 Picks, weil dann sind viele neue Rookies und Spieler im Kader, über die man dann schön sprechen kann. Aber ich denke, da sollte man vielleicht dann doch mal überlegen, ob man vielleicht von irgendeinem der Teams, die jetzt zwangsläufig zu Deadline verkaufen werden.
Dann auf Right Guard, oder wie, aus eurer Sicht?
Ja, ist egal. Also Right Guard, Left Guard.
Left von mir aus. Tomlinson war ja genauso scheiße. Also
ist eigentlich egal. Es war eigentlich wirklich egal.
Ja.
Ja, und dann, was das angeht, vielleicht auch in der Free Agency mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen.
Das wird unter Schneider wahrscheinlich nicht passieren.
Das ist ja sowieso ein Satz, der Schneider gerade richtig um die Ohren fliegt, ne?
Auch zu Recht, ja.
Als er nach der Free Agency gesagt hat, Guards oder Interior Offensive Liner werden völlig overpaid und overdrafted. Und jetzt ist die Seahawks Offensive Line gerade Interior wirklich absoluter Bodensatz in der NFL und alle anderen denken sich, ja gut, das musst du halt zahlen aktuell. Der Markt regelt. Aber
wusstet ihr, dass die Seahawks gestern die geringste Pressure Rate der Saison zugelassen haben im Passblocking?
Nö, wusste ich nicht. Aber also ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass Gino da komplett um sein Leben gelaufen ist. Ich fand's halt.
Das war das Run-Blocking, was halt
wirklich. Genau. Also das Spiel war insbesondere Run-Blocking wirklich absolut indiskutabel. Also, ja, ich meine, ich habe es ja auch nur in den Raum geworfen. Ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt dafür oder dagegen wäre. Jetzt für wen nochmal zu trainen, kommt natürlich auch immer darauf an, was, ne? Wenn du mir jetzt sagst, man müsste jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, einen Second Rounder, haben die Seahawks noch einen Second? Nee, haben sie nicht mehr, ne? Haben die Seahawks einen Second Rounder?
Das finden wir doch mal heraus, aber du kannst ja schon mal einfach weiter warten.
Ja, also es ist natürlich immer eine Preisfrage, ne? Wenn man jetzt sagt, die Seahawks müssen jetzt einen Second Rounder wegtrainen für einen soliden Guard, dann wäre ich auch dabei zu sagen, nee, ne, lass mal. Aber ja, wenn es einfach irgendwie ein relativ alter Guard jetzt ist von einem Team, das jetzt auf 100% Rebuild umstellt, der aber trotzdem noch gut ist, der seine Leistung bringt. Ich habe leider viel zu wenig Ahnung von Offensive Line, sonst könnte ich vielleicht jetzt hier ein paar Namen mal droppen. Aber ja, um einfach diesem Team eine gewisse Baseline zu geben, um ja auch einfach so ein bisschen die Spielfreude wieder zu erwecken, das sind dann halt irgendwie so Soft-Faktoren, die man vielleicht irgendwie als nicht so wichtig erachtet, aber so ein Team muss ja auch Bock haben, so ein Team muss Spiele gewinnen, um sich auch irgendwie was Geiles aufzubauen. Und ja, wenn du da im Laufspiel einfach gar nichts hinbekommst, dein Quarterback da zu wenig Zeit kriegt und das ja, macht dann einfach keinen Spaß.
Also die Seahawks haben für nächstes Jahr einen Erstrunden-Pick, Zweitrunden- und Drittrunden-, Viertrunden-Pick, Fünftrunden-Pick, 2 Sechstrunden-Picks und einen Siebtrunden-Pick noch.
Echt? Hatten wir 2 Fourth oder warum haben wir jetzt noch einen?
Ja, der eine war, glaube ich, der Comp-Pick, den wir für Damien Lewis bekommen.
Ah, okay.
Werden. Oder die werden ja erst nach der Saison verteilt, glaube ich.
Stimmt, der Second, oder was hatte man für Howell aufgegeben? Second, aber das war im letzten Draft, ne? Ja, ich hatte das, Hatte ich falsch im Kopf. Ja, na gut, dann ist man da eigentlich noch ganz gut aufgestellt. Von daher würde ich dann tatsächlich auch dazu tendieren, zumindest mal die Augen und Ohren offen zu halten. Trade Deadline ist ja jetzt nicht mehr lange hin, ne? Müsste jetzt demnächst.
Ich weiß gar nicht, welcher Tag genau.
Ja. Also lange wird es nicht mehr dauern, müsste eigentlich diese Woche, oder? Diese oder nächste Woche müsste dann eigentlich Trade Deadline sein. Ja, und dann mal gucken, was so noch auf dem Markt ist. Aber ja, ansonsten defensiv fand ich es über weite Strecken gar nicht schlecht. Also ich meine, die Bills sind offensiv bislang diese Saison eines der stärkeren oder eines der stärksten Teams. Allen, absoluter MVP-Kandidat. Und ich finde, man hat ihn relativ lange ganz gut in Schach gehalten. Josh Jobe hat ihm ja auch die erste Interception in dieser Saison zugefügt.
Also so eine Quizfrage in 40 Jahren, oder?
Ja, wirklich. In Josh Allens MVP-Saison, als die Bills souverän den Super Bowl holten, gegen wen warf er seine einzige Interception?
Wobei, wie gesagt, der Receiver ist ja weggerutscht da, ne, in dem Play, oder?
Ja, mach's doch jetzt hier nicht schlecht. Oh.
Hä, der hat auf die Route undercutted, den Slant, der ist doch den Slant für den Receiver gelaufen quasi.
Oh. Ja, muss ich nochmal anschauen. Ich muss nochmal ins Tape gehen.
Nein, aber ja, ich finde, man hat es eigentlich ganz gut gemacht. Insgesamt so die Cornerback-Battles waren zum Teil auch ganz ansehnlich mit den Receivern. Also Wynn gegen Coleman konnte man sich ganz gut angucken. Da ging ein paar...
Liebe Coleman, by the way.
Ein paar Duelle gingen an Wynn. Leider dann auch der Touchdown in 1 gegen 1 Coverage gegen Wynn. Hat Allen einfach zweimal stumpf 1 gegen 1 attackiert. Im ersten Mal noch sehr, sehr geil verteidigt von Wynn. Und beim zweiten Mal dann einfach ein sehr, sehr starker Catch von Coleman. Also ja, kriegst du halt nicht immer verteidigt, war gut gemacht. Was sagt ihr zum Pass Rush? Also statistisch gesehen war da überhaupt nichts los. Also kein Sack, kein Quarterback-Hit, kein Tackle for Loss.
Warte, das kann doch nicht sein, oder?
Ich glaube, seht ihr das im Eye-Test bestätigt?
Hä, null Quarterback-Hits, null Tackles for Loss. Das überrascht mich jetzt gerade tatsächlich. Ich dachte...
Also ja, gut, der Quarterback-Hit, der dann die 15 Yards Strafe nach sich gezogen hat, der zählt leider nicht, glaube ich.
Also man kann nicht sagen, dass sie den L nicht berührt haben.
Das stimmt, ja.
Man hat ja schon ein paar Pressures auf jeden Fall, aber ja, das war nicht die beste Leistung der Defensive Line dieses Jahr. Etwas enttäuschend, muss man sagen, weil irgendwie hatte ich ja, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, dass das irgendwie so der Floor der Defense sein kann. Und jetzt haben alle auch zusammengespielt, Murphy, Williams, Murphy, Derek Hall. Und ja, irgendwie war dann diese Baseline der Defense, die vielleicht von den Defensive Line hätte kommen sollen, dann halt nicht da. Und das war halt schon so ein kleiner Downer, finde ich.
Ja.
Und wie gesagt, die Laufverteidigung, das ist ja auch nochmal ein anderes Thema dann.
Boah, das ist auch so halt frustrierend, ne?
Wirklich schwach gewesen. Und ja, James Cook hatte wirklich auch ein sehr gutes Spiel, glaube ich. Also der hat echt viel aus seinen Möglichkeiten gemacht. Aber man wurde da halt klar dominiert. Und die Bills konnten halt auch den Ball nach Belieben laufen in dem Spiel. Und
ja. Ich finde, es gibt auch wenig Frustrierenderes als Fan.
Ja, wenn du dann siehst, lieber über den Pass geschlagen werden.
Ja, ne, irgendwie schon. Dann
so
denkst du
frustrierend,
auch so,
wirklich.
Also,
Das
ist immer wirklich jeder Lauf für mindestens 6 Yards und dann noch einer und noch einer. Und du denkst, Alter, hallo. Also, das war wirklich wieder sehr, sehr anstrengend, sich das anzugucken, als die Bills wirklich in einem Drive fast nur gelaufen sind und die Seahawks einfach nichts, original gar nichts dagegen machen konnten. Ja, das tut dann schon echt weh.
Jo.
Ja, ansonsten Special Teams, Dixon rasiert, wie immer. Warum ist die Williams noch auf diesem Roster? Also,
vielleicht haben sie irgendwie Mitleid mit ihm, weil er irgendwie sonst...
Ja, ähnlich elusive Runner wie
DJ Dallas. Wenn seine NFL-Karriere vorbei wäre, weiß ich nicht.
Meint ihr, die Williams könnte mein neuer DJ Dallas werden? Nee, ne? Das ist irgendwie zu... Dafür ist mir zu egal, irgendwie. Aber so ein bisschen Tobis.
Ich meine, DJ Dallas war auf jeden Fall um einiges besser.
Jetzt glaube ich, das dritte Mal, dass Tobi aktiv hier so ein D-Williams-Hate in unser Dokument schreibt.
Was soll ich dazu sonst sagen, ne? Also, ich bin ja Woche für Woche in Special Teams Kacke baut, dann halt so. Und das Ding da rutscht er weg, das kann ja passieren, aber dann versucht vom Ball wegzukommen und er krabbelt da irgendwie rum und also.
Das ist halt auch so ein mentales Ding für so einen jungen Spieler.
Ich finde, das ist ein enormer Unsicherheitsfaktor einfach und dann kannst du dem nicht, weiß nicht, Punts returnen lassen, aber das geht dann.
Ich verstehe auch nicht, warum man das nicht einfach Chenault beides machen lässt, also Kickoffs und Punts. Also,
komm, ja, lass mal wieder Tyler Lockett reinstellen. Ne?
So 33-jährigen Punt Returner.
Aber das war schon geil immer, als er noch als Nummer 1-2 Receiver die Punts returned hat und wir uns ziemlich drüber aufgeregt haben. Aber das waren noch Zeiten, wo wir uns nicht Sorgen machen mussten, dass ständig Punts gemacht werden. Take me back.
Ja, aber ansonsten kleines Fazit zum Abschluss. Dumme Niederlage, aber jetzt auch nicht besonders überraschend. Ändert nichts am Gesamtbild des Seahawks. Haben einen Rookie-Headcoach, hatten ein paar gute Spiele, ein paar schlechte Spiele. Das wird sich den Rest der Saison noch so weiterziehen. Am Ende wird es vermutlich nicht für die Playoffs reichen, aber wenn man sich die Division anguckt, ist theoretisch, also nicht nur theoretisch, es ist halt wirklich noch alles offen. Also kann noch so viel passieren. Die Saison ist noch nicht mal zur Hälfte rum. Also
locker bleiben.
Irgendein anderes Sprichwort hatte ich im Kopf, aber
ich finde es halt irgendwie wichtig, vielleicht nicht über zu reagieren von Woche zu Woche. Also wenn man sich die Reaktion der Seahawks-Fans innerhalb von nur einer Woche anschaut, nach dem Falcons-Spiel und nach dem Spiel jetzt, muss ich halt sagen, Leute, man muss vielleicht dann auch mal akzeptieren, dass wir ja auch mal von Woche zu Woche einfach zwei unterschiedliche Gesichter zeigen können. Letzte Woche ist das Spiel wirklich sehr gut für uns vom Gamescript her auch verlaufen. Wirklich vieles ist in unsere Richtung gegangen an engen Situationen. Diese Woche genau andersrum. Und das Ergebnis, das jetzt halt wirklich sehr, sehr deutlich aussieht, das jetzt eigentlich zu deutlich war aus meiner Sicht, verstärkt dann diesen negativen Eindruck dann nochmal um einiges. Aber ich würde da einfach so an alle Seahawks-Fans appellieren, so ein bisschen da Verständnis und Geduld aufzubringen dafür, dass man halt noch nicht diese Konstanz einfach gefunden hat nach 8 Spielen unter einem komplett neuen Coaching-Staff.
Und an alle Seattle Natives, die uns hier natürlich gerade zuhören.
Was soll die Scheiße?
Was soll die Scheiße? Hört auf damit. Hört bitte auf, eure verfluchten Dauerkarten zu verkaufen. Also, das war jetzt wirklich schon, ich fand ganz schlimm, ist es immer gegen die Niners, wenn das halbe Stadion rot ist. Auch einfach, weil es die Niners sind. Also, wie wenig Ehre kann man in seinem Körper haben, an diese Leute seine Karten zu verscherbeln. Und jetzt gegen die Bills auch. Also,
ja, das sind auch nur Menschen, ne?
Und jetzt auch gegen die Bills, also das war auch wieder ziemlich laut, wenn die eigene Offense auf dem Feld war.
Das ist wirklich das Allerletzte. Und hört auf, also so Seahawks Twitter, vor allem die Amis, zu erzählen, dass man unter Carroll noch nie so ein Spiel verloren hat. Ich fand es ja gestern, wie gesagt, auch nicht so schlimm, wie es gemacht wurde. Aber dass man so letztes Jahr Ravens vor 2 oder 3 Jahren in Buffalo das Spiel gegen die Rams noch 2015, 2016 zu Hause.
Todd Gurley.
Ja, also es gab da einige Spiele, wo man richtig aufs Maul bekommen hat und das Team aussah, da kommt man aus Timeouts raus und das Play, dann gab es trotzdem die Layoff-Game, weil das Play dann noch nicht klar war und so weiter und so weiter. Also da jetzt so zu tun, als wäre es das unter Carroll irgendwie nie passiert, ist natürlich das absolut lächerlichste,
was ich erinnere. Erinnert ihr euch eigentlich noch an dieses, ich glaube, 38-3 oder was gegen die Ravens letztes Jahr unter Carroll? Mhm. Das war ja genau die gleiche Kiste, noch schlimmer eigentlich, das Spiel.
Ja.
Wo man gegen den Contender wirklich ganz, ganz deutlich unter die Räder gekommen ist und noch chancenloser war.
Ist mal geil, Henry, wenn du den aus Versehen den Markus Söder auspackst. Der Contender.
Entschuldigung.
Da kommt der Franke durch.
Wow.
Ja. Kein Contender sind die LA Rams, gegen die die Seahawks im kommenden Spiel antreten, aber auch da mache ich mir persönlich relativ wenig Hoffnung, weil die Rams in den letzten Jahren irgendwie immer eine sichere Niederlage waren. Wollen wir mal nicht zu sehr hier den Teufel an die Wand malen. Kickoff ist Sonntag 22:25 Uhr, da gibt es natürlich noch eine Preview für und nach dem Spiel gegen die Rams haben die Seahawks Bye Week in Woche 10. Und wie jedes Jahr ist das dann natürlich der Moment, in dem wir wieder eine Mailback-Folge aufnehmen. So, jetzt starte ich hier gerade voll auf dem Schlauch. Falls ihr jetzt schon dringend Fragen habt, die euch unter den Nägeln brennen, könnt ihr uns die schon zuschicken an podcast@germanseahawkers.com. Oder ihr merkt euch die Fragen einfach und wartet, bis dann in der nächsten Woche die entsprechenden Posts auf X und auf Instagram rausgehauen werden. Und dann könnt ihr uns die Fragen auch darstellen. Und wir versuchen, so viele wie möglich dann im Podcast zu beantworten. Bitte seht es uns nach, dass wir nicht alle schaffen. Gerade auf Instagram kommt da immer sehr, sehr viel zusammen. Aber ja, viel doppelt sich dann eben auch. Und dann ist die Saison auch schon
gelaufen.
Genau. in der Halbzeit quasi. Also
Bloomfield rückbauen, dreimal in Folge jetzt verloren zu Hause, ne?
Ja, das ist sowieso, ich glaube, die letzten 30 Spiele, 15-15 oder so. Also so dieser alte Heimvorteil, der ist mittlerweile echt gar nichts mehr wert. Aber klar, das liegt auch daran, wenn Leute ihre
Scheiß... Das liegt an den Dauerkartenbesitzern.
Ihre Scheiß Dauerkarten verkaufen, ne? Das ist... Nein, aber insgesamt, also ist es gefühlt viel weniger krass. Also das Lumen Field ist keine Macht mehr irgendwie.
Wohlfühloase.
Ja, auch diese ganzen Foul Starts, die man früher provoziert hat, irgendwie, das ist gar kein Ding mehr, oder?
Macht man jetzt also, selber, eher.
Ja, wirklich. Das ist auch traurig, ey.
Aber wobei, gestern muss ich sagen, also gab es eine ganz schöne Diskrepanz auch zwischen Übertragungen. Ich habe zwischendurch bei RTL reingeguckt und da war es extrem laut, weil Izumo und Schmizo saßen auch im Stadion quasi und nicht in so einer Pressbox, glaube ich, sie saßen so, weiß nicht, so provisorisch aufgebaut an so einem Schreibtisch.
So ein Klappstuhl.
Ja, so gefühlt schon. Und da wirkte es extrem laut. Und dann bin ich später in die Fox-Übertragung reingegangen und da war es auch deutlich leiser. Also zumindest, wo man noch ein bisschen Reichweite war, fand ich die Stimmung gar nicht so schlecht, wenn die eine
Scheiß auf Fox war.
Aber grundsätzlich ist das natürlich so wie früher da. Das war schon. War schon ein bisschen schöner, aber wer weiß.
Was haltet ihr von Tom Brady als Commentator?
Dafür habe ich leider nicht genug hingehört, weil das Spiel dann ja auch schon lief.
Ich finde, Greg Olsen war um einiges besser.
Greg Olsen hasse stark, ich. Ja. Nee.
Aber das ist ja der, den Tom Brady ja jetzt quasi ersetzt.
Ja,
ne?
Greg Olsen hat immer so einen Reißreflex gegen Seahawks gehabt. Also wirklich. weil er hier einfach Kacke war und jetzt so tut, als würden wir unfair behandelt. Mit sowas kann ich nicht anfangen. Tschüss.
Ich hatte bei den
Wusstet ihr eigentlich, dass gestern National Titans Day war?
Habe ich gar nicht mitbekommen, nee. Haben sie zu selten gesagt. Und
alle die Feier. Also keiner. Ja.
Nein, ich hatte natürlich im zweiten Spiel, dass ich nebenbei geschaut habe, den Ton an, weil da Tony Romo kommentiert hat. Und zwar Washington gegen die Bears. Okay, nein. vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle und ja, bleibt stark, seid geduldig, trust the process, wie Nuri Sahin auch bei seiner Vorstellung.
Gilt auch für die Colts bei Anthony Richardson, ne?
Wie bitte?
Gilt auch für die Colts bei Anthony Richardson.
Nein, da gilt das nicht. Ich habe eben Breaking News.
Ja, deswegen sage ich es gerade.
Ich habe schon gesagt, wir schauen mal. Alles ist hier offen. Alle Optionen sind auf dem Tisch.
Ja, die zahlreichen Colts-Fans fühlen sich jetzt natürlich angesprochen in Deutschland.
Die drei deutschen Colts-Fans sind empört. Ja. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche und verabschieden uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks, Go Hawks.
Touchdown! Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.